Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Die EU einigt sich auf das Ende des klassischen Verbrennungsmotors. In Bayern werden die rigiden Abstandsregeln für Windkraftanlagen deutlich gelockert. Und OECD und die Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen schauen auf die Entwicklung von Landwirtschaft und Lebensmittelproduktion in den nächsten 10 Jahren. Das sind einige der Themen bei uns in den nächsten 25 Minuten. Mein Name ist Stefan Römermann. Hallo und herzlich willkommen bei Umwelt und Verbraucher. Immerhin das Ziel, das war gestern beim Treffen der EU-Umweltminister klar. Der Verkehr in Europa soll CO2-neutral werden. Deshalb hatten EU-Kommission und Parlament beschlossen, dass in Europa ab 2035 keine Pkw mit Verbrennungsmotor mehr neu zugelassen werden sollen. Damit dieses Verbot tatsächlich in Kraft tritt, mussten gestern aber noch die EU-Staaten zustimmen. Allerdings gab es in der Ampelkoalition fast bis zur letzten Sekunde noch Streit, wie Deutschland dabei abstimmen sollte. Denn die FDP wollte unbedingt Ausnahmen für Autos, die mit synthetischen Kraftstoffen, mit sogenannten E-Fuels, betrieben werden. Beim Treffen der EU-Umweltminister in Luxemburg wurde deshalb gestern noch einmal kräftig verhandelt. Was dabei rausgekommen ist, darüber spreche ich jetzt mit unserer EU-Korrespondentin Caroline Born. Frau Born, auf was haben sich denn die Umweltminister da am Ende genau geeinigt?
Also man ist bei der Verkündung der Ergebnisse jetzt deutlich vorsichtiger geworden mit der Formulierung Verbrenner aus 2035. Aber man hat sich darauf geeinigt, dass ab diesem Jahr nur noch klimaneutrale Fahrzeuge zugelassen werden sollen. Also auf die sogenannten Flottengrenzwerte für Autos und Transporter, die da auf Null zu senken. Und das wäre de facto ein Verbrenner aus. Aber man hat sich noch eine Möglichkeit für den Verbrenner offen gelassen. Und zwar, dass der auch nach 2035 noch mit E-Fuels zugelassen wird. Also das, was die FDP wollte. Und dafür hat man die Zusage der EU-Kommission, dass sie das prüfen soll, sofern diese synthetischen Kraftstoffe CO2-neutral sind. Gestern war es ja so, dass man sich nochmal über den Koalitionsvertrag gebeugt hat und geguckt hat, was da drin steht. Heute schaut man sich die Einigung der EU-Minister nochmal genau an und überlegt, was das jetzt genau bedeutet. Sicher ist auf jeden Fall, dass es noch große Vorbehalte gegenüber den E-Fuels gibt. Also zum Beispiel, dass die eigentlich anderswo gebraucht werden, wo sich die Kraftstoffe noch nicht so einfach ersetzen lassen, zum Beispiel in der Schiffs- oder Luftfahrt, oder dass sie sehr teuer und energieintensiv sind. Aber es gibt eben auch immer wieder das Argument, dass es unklar ist, wie sich diese Kraftstoffe weiterentwickeln. Stichwort Technologieoffenheit von der FDP. Und da hat Verkehrsminister Volker Wissing auch heute Morgen nochmal im Deutschlandfunk gesagt, was sich da am Ende durchsetzt, soll nicht der Staat entscheiden.
Eine kleine Verständnisfrage jetzt nochmal zwischendurch. Besteht denn nicht die Gefahr, dass am Ende dann doch die klimaneutralen Verbrennerautos am Ende doch mit klassischem Benzin oder Diesel betankt werden, anstatt mit dem CO2-neutralen E-Fuels? Oder kann man das irgendwie verhindern?
Das gehört momentan noch unter die Kategorie offene Fragen, denn erstmal ist es ja nur der Auftrag an die Kommission, dass sie das Ganze prüft. Und was sie dann da genau vorlegen wird, das weiß man noch gar nicht. EU-Klimakommissar Frans Timmermans hat schon gesagt, er hält die Möglichkeit von sauberen Verbrennungsmotoren für wenig realistisch, unter anderem auch wegen der hohen Kosten, sagt aber auch:
If manufacturers think they can prove otherwise, it's up to them to do that.
Also wenn die Autohersteller das Gegenteil beweisen können, dann hat die Kommission da nichts dagegen. Aber man muss sagen, es liegt jetzt erstmal an der Kommission und die war eigentlich für das Verbrenner aus. Das heißt, da ist es nicht wahrscheinlich, dass sie sich da zu weit bewegt.
Gibt es denn schon erste Reaktionen auf diesen Kompromiss?
Die Umweltverbände sagen natürlich, der Verbrennerausstieg ist verwässert worden. Zum Beispiel Antje von Brok, Geschäftsführerin des BUND, kritisiert die E-Fuels als Scheinlösung. Sie seien ineffizient, nicht automatisch klimaneutral und würden auf absehbare Zeit teuer und auch nur begrenzt verfügbar bleiben. Und für die Autoindustrie hätte es mit einem klaren Bekenntnis zur E-Mobilität mehr Planungssicherheit gegeben. Es gibt da ja unterschiedliche Stimmen aus der Autobranche. Also manche wie Volkswagen sehen sich gut gerüstet für ein mögliches Verbrennerverbot, wohingegen es BMW-Chef Oliver Zipse zum Beispiel für den industriepolitischen Fehler hält. Grundsätzlich hätten sich die Umweltverbände aber ein früheres Enddatum des Verbrenners gewünscht, nämlich 2030. Das hat Greenpeace-Geschäftsführer Martin Kaiser auch nochmal gesagt, dass alles andere zu spät wäre, um das 1,5-Grad-Ziel im Verkehr noch zu erreichen.
Nun ist der Beschluss zum Verbrennungsmotor und dem klimaneutralen Verkehr ja eigentlich nur ein Baustein von einem viel größeren Klimapaket der EU. Haben die Umweltminister darüber hinaus gestern noch irgendwelche anderen Punkte festzurren können?
Ja, das ging gestern etwas unter, dass man sich da auch noch auf ein ganzes Paket an Gesetzesvorhaben geeinigt hat, in dessen Zentrum der Emissionshandel steht, also das CO2 ein Preisschild bekommt. Der soll ausgeweitet werden auf die Bereiche Verkehr und Gebäude. Und um die dadurch steigenden Kosten für die Verbraucher mit geringem Einkaufen dann beim Tanken oder beim Heizen wieder abzufedern, hat man sich auch auf den Klimasozialfonds geeinigt. Der wird nach dem Willen des Rates deutlich kleiner ausfallen als geplant. Da hat sich Deutschland auch dafür eingesetzt. Aber man muss jetzt nochmal sagen, jetzt kommt erstmal die nächste Verhandlungsrunde, in der sich dann die Mitgliedstaaten wieder mit dem Parlament und der Kommission auf eine gemeinsame Position einigen müssen. Und das wird wahrscheinlich nicht einfacher werden, denn da sind die Positionen unterschiedlich.
Unsere EU-Korrespondentin Caroline Born, vielen Dank für diese Einordnungen. Eigentlich ist die Sache klar, für die Energiewende müssen dringend mehr Solarmodule und Windkraftanlagen gebaut werden. Doch in vielen Bundesländern, da stockt der Ausbau, vor allem bei der Windenergie. Grund sind die restriktiven Bauvorschriften und Abstandsregeln. Besonders radikal sind diese Vorschriften bislang in Bayern. Dort gilt die sogenannte 10H-Regel. 10H, das steht für den Abstand der Windkraftanlagen von Wohngebäuden. Der muss in Bayern bisher 10-mal H betragen, 10-mal die Höhe der Windkraftanlage. Doch diese Regel wird jetzt praktisch abgeschafft oder zumindest deutlich flexibler ausgelegt. Michael Watzke mit den Einzelheiten.
Sie sehen mich heute sehr glücklich und zufrieden als Energieminister,
sagt Bayerns stellvertretender Ministerpräsident Hubert Aiwanger.
Weil wir den großen Durchbruch bei der Windkraftnutzung geschafft haben.
Neben Aiwanger steht Markus Söder und sieht nicht ganz so glücklich aus, weil Aiwanger sich für die Windkraftwende bei allen bedankt, nur nicht bei Bayerns Ministerpräsident, worauf Aiwanger nachschiebt.
Dir natürlich auch.
Söder, ein Freund vollmundiger Ankündigungen, sagt über den im bayerischen Kabinett beschlossenen Bayernplan:
Wir sind absolutes Sonnenland. Auch beim Wind legen wir zu. Wir haben das klare Ziel, die Leistung zu verdreifachen.
Aber stimmt das? Gibt der Freistaat seinen Widerstand in Sachen Windkraft wirklich auf? Schafft er vor allem die 10H-Regel ab, die besagt, dass ein Windrad in Bayern 10-mal so weit von der nächsten Wohnbebauung entfernt sein muss, wie es hoch ist? Martin Stümpfig, energiepolitischer Sprecher der Bayerischen Grünen, interpretiert Söders gestrige Aussagen als das Nachgeben gegenüber Bundesenergieminister Robert Habeck. Söder habe gestern verkündet:
Okay, wir beugen uns Berlin, aber es macht auch Sinn. Von daher gesehen gibt es Hoffnung, dass wirklich hier jetzt relativ zügig in Bayern die Windkraft ausgebaut wird.
Die zentralen Punkte des Bayerischen Klimaschutzgesetzes sind: Senkung des CO2-Ausstoßes in Bayern um 65% bis 2030, bis 2040 sogar Klimaneutralität. 5 Jahre schneller als der Bund. Um das zu erreichen, soll Bayern erneuerbare Energien massiv ausbauen, auch die Windkraft. In Zukunft soll in sogenannten Vorranggebieten, etwa entlang von Autobahnen, in Industriegebieten und auf Truppenübungsplätzen, nur noch ein Abstand von 1000 Metern zwischen Windrad und nächster Ortschaft gelten. Was für Söder eine Reform von 10H ist, nennt Stümpfig den Abschied davon.
10H ist Geschichte, das kann man heute so verkünden. Da bin ich wirklich sehr, sehr froh. Wir hoffen dann auch, dass die Staatsregierung die Ankündigungen, die sie heute gemacht hat, auch wirklich tatkräftig umsetzt, weil wir dürfen jetzt keine weitere Zeit mehr verlieren.
Was nach Meinung des Grünen-Politikers Stümpfig noch fehlt: verbindliche Vorgaben und konkrete Punkte zur Wärmeeinsparung. Sonst blieben die Pläne eine Mogelpackung. Der Bund Naturschutz begrüßt die Abschwächung von 10H einerseits, kritisiert aber, dass nun auch Windkrafträder an und in Wäldern möglich sind. Norbert Geilhufe, bayerischer Landesbeauftragter der Umweltorganisation, sagt:
Wir warnen als Bund Naturschutz eindringlich davor, jetzt sich auf den Wald zu fokussieren. Die multiplen Krisen unserer Zeit sind zu komplex, um Klimaschutz gegen Artenschutz auszuspielen. Sensible Wald- und Naturschutzgebiete müssen tabu bleiben und beide Krisen parallel gelöst werden.
Bayerns Wirtschaftsminister Aiwanger hatte gestern kritisiert, dass die Windkraft auch durch übertriebene Umweltschutzauflagen ausgebremst würde. Hunderte Windradbetreiber hätten in Windkraft in Bayern investiert,
um dann monatelang das Windrad stilllegen zu müssen, weil das artenschutzrechtliche Gutachten noch nicht bewiesen hat, dass es dort keinen Milan gibt. Wir könnten eben auf die Schnelle 100 Windräder auf Knopfdruck zuschalten.
Gegen diesen Vorwurf wehrt sich der Landesbund für Vogelschutz in Bayern. Dessen Fachbeauftragter Naturschutz, Andreas von Lindeiner, sagt, artenschutzrechtliche Konflikte gäbe es in Bayern nur selten.
Wenn sie tatsächlich eintreten, gibt es ja auch noch Möglichkeiten durch zum Beispiel Abschaltkonzepte, die in Deutschland, also beispielsweise im Landkreis Osnabrück, umgesetzt werden, oder durch technische Einrichtungen, kurzfristig bei Annäherung einer windkraftsensiblen Vogelart die Anlage auszuschalten, um eben keine Erhöhung des Tötungsrisikos über ein Signifikanzniveau zu erreichen. Dass hier solche großen Zahlen von Rädern in Bayern angeblich wegen Rotmilanen und anderer Greifvogelarten langfristig abgestellt werden müssen, ist absolut unrealistisch.
Nun ist der Bayerische Landtag am Zug. Er muss den Bayern-Plan der Staatsregierung erst noch genehmigen. Das könnte bis zum Herbst dauern.
Bayern lockert die Abstandsregeln für Windkraft. Michael Watzke war das. Im Supermarkt einkaufen gehen, das macht zurzeit nicht so richtig Spaß. Die Preise für viele Lebensmittel sind ja schließlich in den vergangenen Monaten kräftig gestiegen. Bei manchen Produkten 20, 30 oder sogar noch mehr Prozent. Und im Herbst, da könnte sich die Situation bei manchen Produkten nochmal verschärfen. Als Folge von Ernteausfällen durch den Ukraine-Krieg, aber auch wegen schwächerer Ernten durch Dürre in vielen Regionen der Welt. Wie sich die Situation von Ernährung und Landwirtschaft in den kommenden 10 Jahren entwickelt. Damit beschäftigt sich jetzt ein Report der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung OECD und der Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen FAO. Meine Kollegin Jule Reimer hat ihn gelesen. Frau Reimer, wie sind denn grundsätzlich die Aussichten? Werden die Lebensmittel in den nächsten Jahren eher noch knapper?
Also man muss es erstmal klarstellen, Lebensmittel sind nicht knapp weltweit. Die Ernten 2021, die waren gut. In Russland und der Ukraine sind die Lager gefüllt. Der Lebensmittelbereich ist nicht vom Westen mit Sanktionen belegt, aber die Ukraine kann nicht ausführen, weil Russland deren Häfen, das war bisher der übliche Weg, blockiert. Und Russland will zum Teil nicht ausführen. Das ist so ähnlich wie beim Umgang mit den Gasexporten. Allerdings, wir haben auch noch weltweit durch die Pandemie gestörte Lieferketten. Aber grundsätzlich sagt diese Prognose von FAO und OECD, bleibt das Wetter so bisher, die Politiken so bisher, wird die Agrarproduktion bis 2031 jedes Jahr um 1,1% wachsen. Also wir kommen da in die Summe auf über 10%. Und das Angebot an tierischen Produkten, einschließlich Fisch, wird pro Jahr um 1,5% wachsen. Aber die ganz große Unbekannte ist halt das Jahr 2023.
Das klingt ja jetzt erstmal nicht ganz so düster, aber reicht dieses Wachstum denn dann auch aus, um tatsächlich den Hunger in der Welt zu bekämpfen? Das ist ja eines der ganz wichtigen UN-Nachhaltigkeitsziele für 2030.
Ja, die Zahl der Hungernden hat sich, nachdem sie über Jahre abgenommen hat, in den letzten beiden Jahren verdoppelt auf 345 Millionen Menschen. Dazu kommen noch mindestens 1,5 Milliarden Menschen, die mangelernährt sind, also nicht wirklich, also die hungern nicht richtig, aber die haben eigentlich nicht ausreichend Zugang zu gesunden Lebensmitteln. Und notwendig wären Produktionssteigerungen. Die wären zum Beispiel insbesondere in Afrika auch möglich, auch ohne Flächenausweitung. Das ist ja häufig mit Abholzung verbunden. Wenn man eben den afrikanischen Kleinbauern vor allen Dingen mehr Zugang geben würde zu Inputs.
Sie haben den, was wäre denn nötig, um die Versorgung jetzt dauerhaft zu sichern?
Also ich sagte ja schon, das Ungewisse ist das Jahr 2023. Also das wurde auch betont von dem FAO-Direktor, dem Chinesen Gu Dongju, Generaldirektor. Das Wichtigste wäre ein Kriegsende in der Ukraine. Denn im Norden der Halbkugel steht im Herbst die Aussaat bevor. Und wenn weiterhin Russland als auch die Ukraine ausfällen, dann wird es tatsächlich viel knapper. Wichtig wäre auch eine eben inklusive Strategie für Kleinbauern. Die tauchen auf den Weltmärkten mit ihrer Produktion gar nicht richtig auf. Die sind aber die Hauptversorger der lokalen Märkte in Afrika. Und wie man das verbessern könnte, da gibt es unterschiedliche Ansichten. Brot für die Welt sagt zum Beispiel, lokale Sorten sind besser als die Hochertragssorten, die muss man kaufen, da muss man Nachbaugebühren zahlen und lieber Wirtschaftsdünger einsetzen, also Mist, Tierfäkalien. Die FAO setzt auch auf Kleinbauern, aber sie geht schon eher auf konventionelle Methoden, auf synthetischen Dünger. Der aber zum Beispiel, das wurde heute auch gesagt, der ist sehr energieintensiv in der Herstellung. Das ist auch die große Komponente, die unsichere Komponente, wie das dann mit dem Angebot weitergeht. Bei Nachhaltigkeit muss man auch sagen, ein Drittel der Fischbestände im Meer sind überfischt. Die erholen bzw. erholen sich. Die sind eine wichtige Proteinquelle in Entwicklungsländern. Aquakultur, sagen FAO und OECD, die holen auf, die können auch eine Lösung machen. Diese Produkte landen aber eher in den Industriestaaten. Und man muss auch hingucken, auch Aquakultur kann Umweltnachteile haben.
Nochmal ganz kurz zum Klimawandel. Die Landwirtschaft erzeugt ja auch selbst eine ganze Menge an Treibhausgasen. Spielt das in dem Bericht eine Rolle?
Ja, das spielt eine wichtige Rolle. Da wird auch darauf hingewiesen, dass die Landwirtschaft bei einem weiter so im Jahr 2031 plus 6% Treibhausgase ausstoßen wird. Allerdings ordnet der Bericht das hauptsächlich der gestiegenen Tierhaltung zu. Die Essgewohnheiten in Richtung Fleisch sind ja in Industriestaaten eher abschwächend, aber es gibt Wachstum in Schwellenländern und Entwicklungsländern. Vor allen Dingen bei Hühnerhaltung wird ein großes Wachstum prognostiziert. China hat die Schweine, Mega-Schweinehaltungsstellen, aber klar ist, also die Wiederkäuerbestände, die Rinder, die müssen runter, weil da Methan produziert wird. Und da müssen sich die Staaten andere Strategien einfallen lassen.
Jule Reimer, vielen Dank für diese Einordnungen. Bürgerbeteiligung besser und konstruktiver organisieren, das war eine der Ideen hinter dem Klimabürgerrat. 160 ausgeloste Personen aus dem ganzen Bundesgebiet haben dafür 2021 einen Bürgerrat gebildet, angeleitet von wissenschaftlichen Experten, die Informationen geliefert haben und viele Fragen beantwortet haben. Vor ziemlich genau einem Jahr hat der Klimabürgerrat dann seine Empfehlungen vorgelegt. Adressat: die Politiker in Bund und Ländern. Gestern Abend wurde in Berlin dann vom Bürgerrat in einer Podiumsdiskussion zum ersten Mal öffentlich Bilanz gezogen. Wie viel Bürgerrat steckt denn nun in der Klimapolitik der aktuellen Bundesregierung? Daniela Siebert war für uns dabei.
Drei der 160 Bürgerräte waren gestern Abend in Berlin vor Ort. Sie bilanzieren ihr Engagement im Rat im Wesentlichen positiv. Christiane Waschk:
Ich fühle mich wahrgenommen, aber noch nicht ausreichend. Da geht mehr.
Hüseyin Karalioğlu:
Ich bin zufrieden. Es ist eine tolle Demokratie, dass man mitmachen kann.
Ralf Holler:
Meine persönliche Bilanz ist, ich würde es jederzeit wieder tun. Ja.
Dieses Resümee ist erstaunlich, denn die Bundesregierung hat einige sehr konkrete Empfehlungen des Bürgerrates komplett links liegen lassen, anderen durch Abschwächung die Schlagkraft genommen. Derjenige, der sich gestern seitens der Bundesregierung den charmant kritischen Nachfragen dazu stellte, ist Patrick Reichen, Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium. Robert Habeck ist sein Chef. Beispiel Heizungserneuerung. Der Bürgerrat hatte empfohlen, schon 2026 den Einbau von neuen Ölheizungen zu verbieten und 2028 den von Gasheizungen. Warum machen Sie das nicht, lautete die Frage dazu an Patrick Reichen.
Ich würde mal sagen, da sind wir nah dran. Weil im Koalitionsvertrag stand noch, zum 01.01.2025 muss jede neue Heizung zu 65% erneuerbaren Anteil haben. Das haben wir jetzt im Zuge der Diskussion aufgrund der Energiekrise, die der Russland-Ukraine-Krieg ausgelöst hat, nochmal um ein Jahr nach vorne gezogen. Das heißt, ab 01.01.2024 soll jede neue Heizung, die eingebaut wird, mindestens 65% erneuerbare haben. In aller Praxis heißt das, dass das dann eine 100% erneuerbare Heizung sein wird.
Auch beim Verbot von Pkw mit Verbrennermotoren war der Bürgerrat ambitionierter als die Bundesregierung. Er forderte ein Verbot von Neuzulassungen schon für 2027, spätestens bis 2030. Anderes Beispiel: Ernährung. Der Bürgerrat habe sich gegen einen Flächenverbrauch ausgesprochen, der bloß der Futtergewinnung für Vieh dient, damit am Ende billiges Fleisch angeboten werden kann, erläuterte Christiane Waschk. Der Fleischkonsum müsse halbiert werden, Dumpingpreise gehören verboten, so die Botschaft der Bürgerrätin.
Da, denke ich mal, brauchen wir die Unterstützung der Politik. Da muss die Regierung uns bei helfen, denn nicht jeden Tag ist ja Bürgerrat. Es müsste viel mehr solche Formate geben, damit die Bürger informierter ihre Entscheidungen treffen können.
Wir haben ja im Koalitionsvertrag immerhin die 30% Ökolandbau bis 2030 als Ziel. Und das geht im Prinzip immer auch mit weniger Anbaufläche für Futtermittel einher. Aber man muss schon dazu sagen, dass das ein Thema ist, mit dem sich die Politik schwer tut.
All allen, die irgendwas mit Klimapolitik zu tun haben und allen, die an den Koalitionsverhandlungen im Bund teilnahmen, habe man die gesammelten Empfehlungen des Bürgerrates zukommen lassen, betonte Percy Vogel, der Vorsitzende des Vereins Bürgerbegehren Klimaschutz, gleich zu Beginn der gestrigen Bilanzveranstaltung. Und Patrick Reichen erklärte für seine Person, die Ratschläge auch gelesen zu haben. Also auch den Wunsch nach Tempo 120 auf Autobahnen und Tempo 30 innerorts. Und nach Abbau klimaschädlicher Subventionen wie dem Dienstwagenprivileg oder der Entfernungspauschale. Aber bei der Umsetzung hapert es.
Wir stimmen gerade innerhalb der Bundesregierung unser Klimaschutz-Sofortprogramm ab. Und das ist eine von den Themen, die da intensiv diskutiert werden zwischen uns und dem Verkehrsministerium und dem Finanzministerium. Die Einigung haben wir noch nicht. Sie können sich vorstellen, dass ich mit ähnlichen Ideen antrete, wie sie da drin stehen. Und dann muss man jeweils gucken, dass wir einen Konsens innerhalb der Bundesregierung kriegen.
Im Bürgerrat wie auch in der Bundesregierung sorgt der Verkehrsbereich für die meisten Kontroversen. Für Bürgerrätin Christiane Waschk gehören Tempolimits auf Deutschlands Straßen zu den wichtigsten Anliegen. Außerdem Bildung rund ums Klima für die ganze Gesellschaft. Diesen Bildungswunsch teilt auch Bürgerrat Ralf Holler. Ansonsten vermisst er in der Bundespolitik bislang vor allem ein Verbot der Massentierhaltung. Und Bürgerrat Hüseyin Karaljolo geht es nicht nur beim Ausbau der Fahrradwege viel zu langsam.
Zum Beispiel bei energetischer Sanierung. Da wird viel zu viel diskutiert. Das ist ein großer Plan. Eigentlich möchte ich empfehlen, dass der Staat das komplett organisiert und durchführt, ohne dass der Bürger da mitmacht.
Diese seine Forderung habe es aber noch nicht mal in die Empfehlungsliste des Bürgerrates geschafft, bedauert er.
Das ist etwas radikal anscheinend.
Aber man müsse jetzt eben schnell handeln. In dem Punkt waren sich gestern Abend jedenfalls alle Bürgerräte einig.
Verträge abschließen, das geht in Deutschland kinderleicht. Es braucht dafür nicht einmal eine Unterschrift. In vielen Fällen reicht einfach ein Mausklick aus. Verträge kündigen dagegen, das ist oft deutlich komplizierter. Viele Firmen fordern in den Geschäftsbedingungen dann eine schriftliche Kündigung und selbst die wird dann manchmal ganz einfach frech ignoriert. Zukünftig soll beim Kündigen zumindest im Internet einiges einfacher werden. Peter Dickmeier mit dem Verbrauchertipp.
So mancher Vertragsabschluss, den man im Internet tätigt, erweist sich als voreilig und man möchte ihn gerne wieder rückgängig machen. Allerdings ist das Annullieren nicht immer so unkompliziert wie das Abschließen eines Vertrages. Doch das soll sich ab Mitte des Jahres ändern, denn dann wird der Kündigungsbutton zur Pflicht. Caroline Semmler, Rechtsanwältin der Verbraucherzentrale NRW, erläutert.
Und zwar ist es so, dass ab dem 1. Juli 2022 alle Anbieter, die über ihre Homepage es möglich machen, Verträge abzuschließen, die werden ab dem 1. Juli verpflichtet, auch einen Kündigungsbutton zu initiieren.
Damit soll, wo immer man im Internet einen Vertrag abschließen kann, auch eine genauso einfache Möglichkeit zur Kündigung geschaffen werden. Aber dieser Kündigungsbutton darf nur eine zusätzliche Kündigungsmöglichkeit sein.
Das heißt, es bleibt nach wie vor möglich, auch Verträge ganz normal per E-Mail oder per Brief oder so zu kündigen. Das soll eben nur erleichtern die Möglichkeit, dass man, wenn ein Anbieter online den Vertragsabschluss anbietet, dass man dann als Verbraucher leichter sich wieder vom Vertrag lösen kann durch diesen Kündigungsbutton.
Außerdem gibt es klare Anforderungen, wie dieser Button platziert sein soll. Er darf also nicht im kleingedruckten Teil der AGB versteckt werden.
Wichtig hierbei ist auch noch, dass dieser Kündigungsbutton selber deutlich auf der Homepage sichtbar sein muss. Wenn man dann da drauf drückt, muss man zu einer zweiten Seite kommen. Auf dieser Seite soll man als Verbraucher dann die Möglichkeit haben, seine individuellen Daten einzugeben und dann auf dieser zweiten Seite auch wirklich die Möglichkeit haben, den Vertrag zu beenden.
Ebenfalls sollte dann der Anbieter die Kündigung sofort elektronisch, also zum Beispiel per E-Mail, in Textform bestätigen. Aber Vorsicht, nicht alle Kaufoptionen im Internet bekommen einen Kündigungsbutton.
Diese neue Regelung bezieht sich auf Verträge, die Dauerschuldverhältnisse sind. Das sind eben immer Verträge, die nicht mit einem Mal abgewickelt sind, sondern zum Beispiel ein Fitnessstudio-Vertrag, bei dem ich mich dauerhaft zur Zahlung verpflichte. Für diese Verträge gilt das, denn nur diese Verträge kann ich im rechtlichen Sinne auch kündigen.
Alles andere sind normale Einkäufe, die juristisch anders zu bewerten sind. Aber Verträge mit Energieversorgern, Handyverträge oder Abos jedweder Art fallen unter diese Neuregelung. Auch dürfen ungekündigte Langzeitverträge sich nur noch dann stillschweigend im Jahresturnus verlängern, wenn gleichzeitig ein monatliches Kündigungsrecht eingeräumt wird.
Der Kündigungsbutton kommt, der Verbrauchertipp von Peter Dickmeier war das. Nachzuhören im Internet und unter www.deutschlandfunk.de und in unserer DLF-Audiothek-App für Smartphones und Tabletcomputer. Damit geht unsere Sendung zu Ende. Nach den Nachrichten meldet sich hier gleich mein Kollege Theo Gers mit den Informationen am Mittag. Das war's für heute. Mein Name ist Stefan Römermann. Ich sage danke fürs Zuhören und tschüss.